Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Unser Predigtext ist angeschrieben, ich hatte es auch schon angedeutet. Wir machen Fortsetzung in unserer Reihe aus dem Buch Jesaja und wollen uns heute unter Kapitel 30, Vers 26 stellen. Ich lese uns aber noch einmal das Kapitel 30 ab Vers 18. Jesaja 30 ab Vers 18 bis 26. Und um den letzten Vers wird es dann in der Predigt gehen. Darum wartet der Herr, damit er euch begnadigen kann. Und darum ist er hoch erhaben, damit er sich über euch erbarmen kann. Denn der Herr ist ein Gott des Rechts, wohl allen, die auf ihn harren. Denn du Volk, das in Zion wohnen wird, in Jerusalem, du sollst nicht mehr weinen. Er wird dir gewiss Gnade erweisen, wenn du um Hilfe rufst. Sobald er es hört, antwortet er dir. Der Herr hat euch zwar Brot der Drangsal zu essen und Wasser der Trübsal zu trinken gegeben, aber dein Lehrer wird sich nicht länger verborgen halten, sondern deine Augen werden deinen Lehrer sehen und deine Ohren werden das Wort hören, das hinter dir her so spricht: Dies ist der Weg, den geht, wenn ihr zur Linken oder zur Rechten abbiegen wollt. Und ihr werdet den Überzug eurer silbernen Götzen und die goldene Bekleidung eurer gegossenen Bilder entweihen. Du wirst sie wegwerfen wie etwas Unreines und zu ihnen sagen: Hinaus. Und er wird Regen spenden für deine Saat, mit der du den Acker besäst, sodass das Brotgetreide, der Ertrag des Ackers, saftig und nahrhaft wird. Dein Vieh wird zu jener Zeit auf weiter Aue weiden. Die Rinder und Esel, die das Feld bearbeiten, werden gesalzenes Mengfutter fressen, das mit der Worfschaufel und mit der Gabel geworfelt ist. Auf allen hohen Bergen und auf allen erhabenen Hügeln wird es Bäche geben, Wasserströme am Tag der großen Schlacht, wenn die Türme fallen werden. Und das Licht des Mondes wird dem Licht der Sonne gleichen. Das Licht der Sonne aber wird siebenmal stärker sein, wie das Licht von sieben Tagen, an dem Tag, da der Herr den Bruch seines Volkes verbinden und die ihm geschlagene Wunde heilen wird. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, wir sind in dieser Predigtreihe über das Buch Jesaja immer wieder Zeugen einer sehr kontrastreichen Botschaft geworden. Auch im Kapitel 30 ist das der Fall. Nicht gerade noch hatte Jesaja dem Volk einmal mehr Gottes Gericht verkündet. Ja, das Gericht stand sogar schon vor der Haustür. Die assyrischen Armeen waren angerückt, machten sich daran, Jerusalem zu erobern, das Volk in die Gefangenschaft wegzuführen. Und was war der Grund für das Gericht? Was hatte Juda falsch gemacht? Juda hatte den Herrn verlassen. Das Volk hatte sich den Götzen zugewendet. Ja, und das Volk hatte auch all die Gerichtsschläge ignoriert und sich gerade in seiner schweren geistlichen Krise nicht dem Herrn anvertraut, sondern der Welt. Und zuletzt ausgerechnet Ägypten, ja, dem Haus der früheren Knechtschaft. Bei Ägypten suchten sie Hilfe. Und als Folge wurde dem Volk im Kapitel 30, in dem wir uns ja immer noch befinden, die Auslöschung prophezeit. Ja, eine so weitreichende Vernichtung, dass nur noch ein winziger Überrest übrig bleiben sollte. Das war das Gerichtswort. Und wie die Geschichte gezeigt hat, ist dieses Gericht auch genau so eingetroffen. Das war die eine Seite. Das war die eine Seite der Verkündigung. Die andere Seite der Verkündigung hatten wir vor einer Woche gehört. Die Errettung des Überrests. Ein Überrest des Volkes Gottes findet vor Gott Gnade. Und die Botschaft lautete zusammengefasst, dass in Jesus Christus Erlösung bewirkt wird. Und dass dem Volk das Mittel wieder zugänglich gemacht wird, durch das es seine Erlösung erkennen und ergreifen kann, nämlich das Evangelium. Ja, der sogenannte Lehrer, der so lange verborgen und verdunkelt war, der wird hervortreten und das Volk auf seiner irdischen Pilgerreise mittels des Wortes Gottes anleiten und bis zum Ziel sicher bewahren. Und der Text, der sich nun unmittelbar daran anschließt, ab Vers 23, der schließt auch thematisch daran an. Ja, er führt diese Heilsbotschaft noch weiter aus. Er beschreibt in wunderbaren Worten die herrliche Zukunft, die die Erlösten Gottes erwartet, an dem Tag, wie es in Vers 25 heißt, am Tag der großen Schlacht, wenn die Türme fallen werden. Wunderbare Beschreibung. Wie muss eine solche Beschreibung auf Jesajas damalige Zuhörer wohl gewirkt haben? Ja, was wird dort nicht alles verheißen? Ein überaus fruchtbares Land, eine siegreiche Schlacht und dann sogar ganz außergewöhnliche Naturphänomene und ein direktes Eingreifen, ein direkter Umgang Gottes mit seinem Volk im Vers 26. Also das lag so weit neben der alltäglich erlebten Wirklichkeit, dass es kaum zu glauben war. Und wenn es sich hier bloß um Menschenworte gehandelt hätte, dann müsste man wohl wirklich zu der Einschätzung kommen, dass Jesaja hier Märchen erzählt. Ja, dass er das Volk mit schönen Geschichten vertrösten möchte, beruhigen möchte, vielleicht auch ruhig stellen möchte. Aber wir haben es hier nicht mit Menschenwort zu tun, sondern mit Gottes Wort. Wir hören hier eine Verheißung Gottes an sein Volk. Der Herr verheißt seinem Volk einen Tag, an dem er, der Herr, den Bruch seines Volkes verbinden und die ihm geschlagene Wunde heilen wird. Und die Frage, die wir heute stellen, ist, um was für einen Tag geht es hier? Wann ist dieser Tag und was geschieht an diesem Tag? Wir wollen es darum insbesondere unter diesen Vers 26 stellen, und etwas über den Tag der Heilung hören. Wobei wir drei Punkte betrachten wollen. Im ersten Teil der Predigt sage ich etwas über eine tödliche Wunde. Im zweiten Teil über eine vollständige Heilung. Und im dritten Teil über einen Tag der Herrlichkeit. Erster Teil, eine tödliche Wunde. Es taucht ja immer wieder die Frage auf, wie wir diesen oder jenen Bibeltext verstehen müssen. Und gerade dann, wenn die Beschreibung, die wir hier vorfinden, recht weit von unserer Wahrnehmung der Wirklichkeit abweicht, dann fragen wir unsicher, ob wir das denn nun wörtlich oder bildlich oder geistlich oder wie auch immer zu verstehen haben. Und dazu kommt dann noch was anderes. Dazu kommt, dass wir alle beim Lesen gewissermaßen eine Brille aufhaben. Und diese Brille hat mit der Zeit eine bestimmte Sehstärke angenommen. Ja, unser Verständnis der Bibel ist geprägt, ne, von dem, was wir über die Jahre hinweg gehört haben. Was wir im Gottesdienst gehört haben, in der Bibelstunde, was wir in Büchern gelesen haben. Und das ist ja meistens dann auch sehr gut, dass man geprägt ist. Aber eben auch, was unserem eigenen Verstand, unserer eigenen Logik entsprungen sein mag. Und der vorliegende Text, das mag so ein Abschnitt sein. Ja, Leute mit einer bestimmten Vorprägung verstehen ihn sehr wahrscheinlich anders als Leute mit einer anderen Vorprägung. Wenn man zum Beispiel einem Dispensationalisten diesen Text vorhält und sich von ihm erklären lässt, was bedeutet das denn, dann wird er wohl sagen, das ist doch völlig klar, der Text beschreibt das künftige Friedensreich Israel. Der Herr verbindet den Bruch seines Volkes, das heißt, dass Israel als Volk Gottes wiederhergestellt wird, nachdem es eben zwischenzeitlich verworfen war und stattdessen die heidnischen Völker eingehen konnten. Wir kennen das Problem dieser Deutung, nicht? Das Problem besteht in dem grundsätzlichen Irrtum, dass man zwischen zwei Völkern oder zwei Gruppen, an denen Gott handelt, oder unterschiedlichen Bünden und Bündnissen unterscheiden will. Dabei spricht doch gerade das Neue Testament so deutlich davon, dass genau diejenigen Abrahams wahre Kinder sind, die Abrahams Glauben haben. Und dass es nur einen Samen Abrahams gibt, nämlich Christus und alle, die zu Christus gehören. Nein, wenn Jesaja hier davon spricht, dass der Herr sich um sein Volk kümmert, dann meint er sein ganzes Volk. Sein ganzes erwähltes Volk, sein ganzes Israel, bestehend aus Juden und Heiden. Sein ganzes Volk von Anfang bis zum Ende der Welt. Es sind all jene gemeint, die Gott vor aller Zeit in Christus erwählt hat. Ja, die er durch das Blut Christi erkauft und zu seinen Kindern und Erben gemacht hat. Die alle sind hier gemeint. Es geht hier also nicht um eine Verstockung oder Verwerfung der Juden, die dann irgendwann wieder gut gemacht werden soll. Und wenn wir diesen Text richtig verstehen wollen, dürfen wir nicht nach speziellen nationalen Ereignissen unter den Juden Ausschau halten, sondern nach etwas, das das ganze Volk Gottes betrifft. Ja, das ganze Volk Gottes, wie ich es eben beschrieben habe. Von was für einem Bruch, von was für einer Wunde kann hier also nur die Rede sein? Ich möchte das in zweierlei Weise deuten. Erstens haben wir es hier natürlich ganz grundsätzlich mit einem geistlichen Bruch zu tun. Es geht um den Bruch des Bundes durch den Menschen in Adam. Also um den Sündenfall mit allen Konsequenzen. Ja, durch die Sünde ist etwas zerbrochen. Ja, es ist ein gewaltiger Graben zwischen Gott und dem Menschen aufgerissen worden. Und das ist eine Wunde, die Adam und Eva sich eben nicht nur selbst zugefügt haben, sondern auch allen ihren Nachkommen, also uns allen. Ja, wir alle, die wir von Adam herkommen, wir alle hier in der gefallenen Welt, wir tragen diesen Bruch, diese Wunde von Natur aus mit uns herum. Und es ist eine tödliche Wunde. Ja, Denn durch unsere von Adam ererbte Schuld, die wir ja täglich auch noch erneuern, stehen wir unter dem Zorn Gottes, unter dem Gericht Gottes und blicken dem ewigen Tod entgegen. Ja, das ist die Konsequenz dieser tödlichen Wunde. Eine geistliche Wunde, ein geistlicher Bruch. Aber zweitens sind dieser Bruch, diese Wunde auch durchaus physisch, körperlich zu verstehen. Das hängt eben damit zusammen, dass die Welt, in der wir jetzt leben, unter dem Fluch Gottes steht. Ja, und dass wir an allen Ecken und Enden vom Tod umringt sind. Unsere Gebrechen sind durchaus nicht nur geistlicher Natur, sondern auch ganz konkret körperlich. Ja, wir gehen faktisch von Geburt an darunter gebückt. Immer mehr, bis uns diese Wunde irgendwann unweigerlich ins Grab zieht. Ja, wir haben da an das Altern zu denken, an Krankheiten, aber auch an Kriege, an Seuchen, an Naturkatastrophen, an alles Tödliche, was uns hier umringt. Ja, und genau darum ging es ja auch in Jerusalem zur Zeit Jesajas. Nicht, dass die assyrische Streitmacht vor der Stadt stand, das war Teil der tödlichen Wunde des Volkes. Und diese Wunde betraf eben das ganze Volk. Ja, der gläubige Überrest musste ja genauso leiden wie die Gottlosen. Das Gericht über das gottlose Israel kam in gleicher Weise auch über den gläubigen Überrest. Krieg, Verfolgung, Gefangenschaft im Exil und so weiter. Ja, der körperliche und geistliche Zustand des Volkes Gottes, der war katastrophal. Und er ist es immer noch. Aber hier kommt dann das Evangelium. Hier kommt die gute Nachricht. Der Herr wird den Bruch seines Volkes verbinden und die ihm geschlagene Wunde heilen. Und damit bin ich schon beim zweiten Teil der Predigt, der vollständigen Heilung. Worum geht's? Ja, ich habe vorhin von dem Graben gesprochen, der durch die Sünde aufgerissen wurde. Und jetzt passiert Folgendes. Gott überwindet in Christus diesen Graben. Ja, Gott schüttet diesen Graben zu. Er bedeckt durch das Opfer Christi unsere Schuld. Und so rettet er uns aus dem Tod und schenkt uns durch die Auferstehung Christi ein neues, ein unvergängliches Leben. Gott heilt in Christus unsere Verdorbenheit und kann uns dann in ihm, in seinem Sohn, als rein und heilig anschauen. Ja, beachten wir, Gott tut das. Ja, die Wunde schließt sich nicht von allein. Der Mensch heilt sich auch nicht selber oder geht zu irgendeinem anderen Arzt, sondern Gott handelt hier, Gott allein. Die Heilung des Menschen, die Erlösung des Menschen ist von Anfang bis Ende das Werk Gottes. Und im Mittelpunkt dieses Erlösungswerks steht das Kreuz. Das haben wir vorhin in Jesaja 53 gelesen. Was geschah am Kreuz? Er, Christus, wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Geheilt. die Brüche und Wunden, von denen wir in unserem Text lesen, hat Christus sich stellvertretend zufügen lassen, um unsertwillen. Ja, unsere Trennung von Gott, unsere Schmerzen, unseren Weg Richtung Tod, Christus hat das alles auf sich genommen und, das ist ja das Entscheidende, er hat das überwunden. Nicht in seiner Auferstehung hat er das alles überwunden. Und hat damit nicht nur seine Brüche und Wunden geheilt, sondern eben auch unsere. Er hat unsere Brüche und Wunden geheilt. Und wer dem Evangelium glaubt, ja, wer Jesus Christus im Glauben ergriffen hat, der hat vollen Anteil an dieser wunderbaren, vollständigen Heilung. Wir werden in und durch Christus völlig geheilt. Aber stimmt das überhaupt? Werden wir wirklich völlig geheilt? Stecken wir als Christen denn nicht in dem gleichen verdorbenen Leib wie alle anderen auch? Sind wir nicht trotz dieser Erlösung weiterhin Krankheiten, Kriegen, Katastrophen ausgeliefert? Wird nicht auch der Leib von glaubenden Christen eines Tages ins Grab hinabgelassen? Wo ist denn diese Heilung, von der der Text spricht? Ist das wieder etwas, das man nur geistlich oder bildlich verstehen muss? Ich weiß nicht, wer sich noch daran erinnert, ziemlich am Anfang dieser Predigtreihe, also es ist leider schon einige Zeit her, da hatte ich mal was über Jesajas Blickwinkel gesagt. Und die Art und Weise, warum Jesaja so redet, wie er redet. Ja, und ich hatte als Vergleich ein Gebirge angeführt. Vielleicht erinnert ihr euch. Ein Gebirge, das man aus weiter Ferne erblickt. Und aus weiter Ferne, natürlich bei klarer Sicht, das ist logisch, sieht man dieses Gebirge wie eine einzige graue Wand. Wie so ein dünner Schleier. Aber in Wirklichkeit ist das keine dünne Wand, sondern ein sehr kompliziertes Durcheinander von Bergen und Tälern, das sich über viele, viele Kilometer in die Tiefe erstreckt. Und so hat Jesaja in seiner Vision die Zukunft gesehen. Ja, er sah die Zukunft von Ferne. Ja, wie ein weit entferntes Gebirge. Und darum sieht er diese Zukunft anders, als wir, die wir über 2700 Jahre später leben und für die einiges, was Jesaja als Zukunft sah, schon Vergangenheit ist. Ja, Jesaja schildert uns hier eine vollständige Heilung, die auch noch an einem Tag geschehen soll. Aber das heißt nicht, dass diese Heilung tatsächlich in einem einzigen kurzen Augenblick auch passiert. Ja, der Tag, den Jesaja hier beschreibt, ist in Wirklichkeit ein sehr langer Zeitraum. Ein sehr kompliziertes Gebirge. Ja, der Zeitraum beginnt noch im Alten Testament und setzt sich bis in unsere Zukunft fort. Ja, Jesaja erblickt die Heilung des Volkes Gottes sowohl bildhaft als auch wirklich. Er sieht natürlich zuerst die Rückkehr des Volkes aus der künftigen Gefangenschaft. Die Rückkehr ins Land Kanaan, ins Land der Verheißung. Ja, das kann man sagen, ist die alttestamentliche Erfüllung dieses Vers. Und es ist ein Bild der eigentlichen Heilung. Ja, die eigentliche Heilung ist dann im Prinzip am Kreuz auf Golgatha erfolgt. Im Prinzip. Grundsätzlich. Grundsätzlich hat Christus dort alles bewirkt, wovon wir hier reden. Alles. Ja, wenn wir daran zweifeln, dann leugnen wir die Wirksamkeit des Kreuzes. Und das tun wir nicht. Christus hat grundsätzlich alles vollbracht, was zu unserer wirklichen und vollständigen Errettung und Heilung erforderlich ist. Aber er hat sein Errettungswerk noch nicht vollendet. Und darum leben wir auch als im Grunde Geheilte weiter in der sündigen Welt. Wir sind selber noch voller Sünde und wir tragen die Folgen der Sünde und des Fluchs mit uns herum. Und es gibt noch so viele Brüche, sowohl zwischen Gott und uns, als auch zwischen uns untereinander. Und darum blickt Jesaja sogar noch über unsere Gegenwart und über die Zeit des Neuen Testaments hinaus. Er blickt letztlich und eigentlich auf die Erfüllung aller Dinge in der Wiederkunft Christi. Ja, wenn Christus kommt, um Gericht zu halten, wie wir es eben bekannt haben im Glaubensbekenntnis, ja, wenn der Tod in den Abgrund geworfen wird, wenn alle Dinge neu gemacht werden, erst dann wird die Heilung des Volkes Gottes ganz vollkommen sein. Und damit sind wir schon beim letzten Teil angelangt und der Frage, wie wir uns denn diesen herrlichen Tag, diesen Tag der Herrlichkeit, wie ich es genannt habe, denn vorstellen müssen. Nicht? Unser Vers 26 redet ja recht sonderbar hier. Und das Licht des Mondes wird dem Licht der Sonne gleichen und das Licht der Sonne wird siebenmal stärker sein, wie das Licht von sieben Tagen. Was bedeutet das? Ja, wie müssen wir diese seltsame Naturbeschreibung verstehen? Und ich werde jetzt hier in den vorangehenden Versen sich auf eine wörtliche Auslegung festgelegt hatte. Ja, mit dem fruchtbaren Land und mit den Wasserströmen und Bächen. Und dort eben das irdische Friedensreich des Messias gesehen hat. Dieses Reich, das die Dispis und diverse Prä- und Post- und sonstige Millennialisten erwarten. Wer das hier wörtlich verstanden hat, der kriegt natürlich jetzt ein Problem. Ja, wir lesen dort von eigentlich besten klimatischen Bedingungen. Nicht? Fruchtbares Land, reiche Ernten. Das klingt auf den ersten Blick vernünftig, aber wir müssen immer bedenken oder uns vorsehen, dass wir nicht unserem Gutdünken hier Vorrang einräumen. Ja, nicht alles, was uns halbwegs realistisch und machbar erscheint, ist deshalb auch unbedingt wörtlich zu verstehen. Erstens handelt es sich hier ja immer noch um eine Prophetie. Ja, wir befinden uns nicht in einem Geschichtsbuch, sondern in einem prophetischen Buch. Nicht gleich im allerersten Vers des Buches Jesaja wird uns beschrieben, dass Jesaja eine Offenbarung geschaut hat. Ja, er hat also eine Vision. Jesaja liefert hier keine historische Faktensammlung, sondern eine Vision. Und in einer Vision haben wir es naturgemäß mit Bildern zu tun, mit Verzerrungen, auch mit Übertreibungen. Und das alles mit dem Ziel, dass die Wahrheit, um die es geht, so klar und verständlich wie möglich zum Ausdruck kommt. Und darum müssen wir solche Abschnitte immer im Zusammenhang betrachten. Ja, sowohl was den umliegenden Text betrifft, als auch im Zusammenhang der Aussage der ganzen Bibel. insbesondere dann eben auch des Neuen Testaments. Nicht? Ich hatte vorhin von der Brille gesprochen, die wir manchmal beim Lesen aufhaben. Das hier ist die richtige Brille. Die Bibel als Ganzes. Wenn wir unsere Bibel kennen, wenn uns die großen Linien der Heilsgeschichte klar sind, dann fällt es uns leichter, nicht leicht, aber leichter, solche und andere Texte mit der richtigen Perspektive zu lesen. Und dann verfallen wir nicht in den Irrtum, eine Vision buchstabengetreu zu deuten und uns dabei noch ganz besonders bibeltreu vorzukommen. Ja, bleiben wir mal für einen Moment bei einer wörtlichen Auslegung. Stellen wir uns für einen Moment vor, der Mond würde tatsächlich wie die Sonne leuchten und die Sonne würde 7-mal stärker als zuvor leuchten. Wäre so eine Botschaft wirklich schön oder herrlich? Ganz im Gegenteil, eine solche Aussicht wäre fürchterlich. Denn alles Leben auf der Erde würde auf einen Schlag verbrennen. Nicht? Der Schöpfer hat alles so klug eingerichtet, dass die Flora und Fauna der Erde genau mit dem heutigen Licht und der Wärme der Himmelskörper zurechtkommt. Schon eine kleine Änderung hätte eine Katastrophe zur Folge. Nicht ganz zu schweigen von einer gleich 7-mal so hellen Sonne. Darum müssen wir auch hier einer prophetischen, einer bildlichen Deutung den Vorzug geben. Es ist wie oft in der Bibel, dass die Schöpfung und die Abläufe in der Schöpfung, wie wir sie wahrnehmen, oft als ein Bild für geistliche, für himmlische Wahrheiten herangezogen werden. Das ist eine große Hilfe für uns, denn wir sind ja auch Teil dieser Schöpfung. Wir können in dieser Beschränktheit, in der wir unterwegs sind, die himmlischen Dinge sonst kaum verstehen. Das beste Beispiel sind immer die Gleichnisse Jesu. Ja, der Herr erklärt dort das Reich der Himmel. Aber er erklärt das immer anhand ganz alltäglicher Vorgänge. Und so ist es auch hier in unserem Vers. Und es ist sicher auch kein Zufall, dass hier ausgerechnet die Zahl 7 erwähnt wird. Zahl 7 wird in der Bibel sehr oft in Verbindung gebracht mit der himmlischen Vollkommenheit. Und darum geht's. Ja, sie wird in Verbindung gebracht mit dem Bund und mit der ewigen Sabbatruhe des 7. Tages. Das sind alles Dinge, die die Gemeinschaft Gottes mit seinem erlösten Volk zum Inhalt haben. Wenn wir also hier von einer 7-mal so hellen Sonne lesen und von einem ebenso hellen Mond, was bedeutet das? Das verweist auf die Vollkommenheit der neuen Schöpfung. Auf die neue Schöpfung, in der wir vollkommene Gemeinschaft mit Gott haben dürfen. Diese vollkommene Schöpfung, die Welt, in der alle Gebrechen geheilt sind, in der alle Tränen abgewischt sind. Eine Welt, die in einem vollkommenen Licht erstrahlt. Denn wie wir es im letzten Kapitel der Bibel lesen, in der Offenbarung, Gott selbst wird diese neue Schöpfung, diese neue Stadt Gottes erleuchten. Und das ist nicht nur eine nüchterne Botschaft, die wir hier hören, sondern das ist eine lebendige Hoffnung. Mit dieser Hoffnung hat Jesaja damals sein Volk, den Überrest seines Volkes, getröstet und ermutigt. Er hat ihnen gesagt, erwartet keine perfekte, heile Welt hier, sondern erwartet neue Himmel und eine neue Erde, in denen Gerechtigkeit wohnt. Und dasselbe sagt er auch uns. Wir dürfen von dieser neuen Schöpfung nicht irdisch denken. Wir müssen ihr wahres Wesen begreifen, ihr himmlisches Wesen. Auch wenn uns das schwerfällt. Und wir uns erstmal mit Vergleichen zufrieden geben müssen, wie eben einer 7-mal so hellen Sonne. Aber was am wichtigsten ist und was uns auch die größte Vorfreude bereiten muss, das ist die Aussicht, dass wir vollständig geheilt sein werden. Dass all unsere Brüche verschwunden sein werden. All unsere Makel, all unsere Flecken auf unserer Kleidung, die werden verschwunden sein. Und wir werden Gott nie wieder Unehre machen können. Und es wird uns nichts mehr davon abhalten können, ihn zu loben, ununterbrochen, und ihm die Ehre zu geben. Freut ihr euch darauf? Amen.